Bevor es mit der Folge heute losgeht, ein kleiner Hinweis. Wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet auf der Webseite patreon.com/insertmoin. Da könnt ihr unseren Podcast unterstützen und dieses Projekt finanziell supporten. Wir würden uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut auf patreon.com/insertmoin. Dankeschön und nun viel Spaß mit der Folge. Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu und bei mir zu Gast heute Morgen der Marcel. Hallo.
Hallihallo.
Schön, dass du mal da bist. Wir haben es jetzt schon einige Male versucht, nicht so richtig immer ein Thema gefunden, aber heute hast du das perfekte Thema mitgebracht für dich. dazu kommen wir gleich. Stell dich doch nochmal kurz vor für die Leute, die dich nicht kennen.
Ja, ich bin Marcel. Bin nur da, wenn es um Themen geht, für die ich mich nicht vorbereiten muss, wie dieses heute zum Beispiel. Man kennt mich unter anderem vielleicht von meinem Blog ua.org und wir haben zusammen, also ich und ein paar Freunde haben QuadFM gebaut vor kurzem. Und jetzt
was wir
gerade
Superlevel ja auch immer eingesetzt hatten, genau.
Richtig, genau. Und jetzt gerade brachten wir ein neues Ding raus, weswegen wir nämlich auch heute hier sind. Und zwar Playscore mit unserer neuen Firma namens Highly Invisible and Out of Control. Und ist geil, ne? Ist ein cooler Name. Richtig, das bin ich. Hi.
Hi. Genau, du bist ja auch so relativ aktiv in den Social Media, das kann man ja schon so sagen. Also mindestens über einen Blog-Eintrag von dir sollte man sicherlich schon mal gestolpert sein, wenn man irgendwie sich ein bisschen für Designkram und solche Dinge interessiert.
Ich hoffe es, ja.
Ist nicht so schwer, glaube ich, auf jeden Fall, ja. So, du hast ein neues Projekt mitgebracht. Magst du es nochmal sagen? Also du hast die Firma jetzt gesagt, aber das Projekt selber nennt sich Playscore.
Richtig.
Und wir haben ja hier bei Insert Moin auch uns vorgenommen, mehr Entwicklerinterviews zu führen und so weiter. Also es soll jetzt keine reine Plug-and-Play-Geschichte hier werden, sondern mich würde einfach interessieren, wie seid ihr da drauf gekommen? Wer macht es? Wie macht ihr das? Ist es Fulltime? Ist es Nebenjob? Also wir gehen jetzt einfach so ein bisschen ins Gespräch, wie ihr da drauf gekommen seid. Aber beschreibt doch einfach mal ganz kurz so Elevator-Pitch-mäßig, was Playscore überhaupt will und was es überhaupt kann.
Was es will, ist recht leicht, und zwar Spaß machen in erster Linie. Kein Mensch braucht es so wirklich, es ist halt ein Spiel. Und zwar location-based, also man öffnet die App, bekommt eine Liste von Orten in der Umgebung, spielt ein kleines Spiel, aktuell nach diesem typischen Match-3-Prinzip, also was Bejeweled und so auch benutzen, erzeugt damit einen Highscore, der wird auf die Location gelegt und wenn er der höchste Score auf der Location ist, gehört einem der Ort. Was dazu führt, dass man natürlich irgendwie an Orten ankommt und merkt, okay, das ist jetzt meine Lieblingskneipe, aber das gehört gerade irgendjemand anderes. Ich will aber, dass ich die besitze. Dann spielt man dieses Spiel, knackt den Score, der andere bekommt Bescheid, hier, da hat gerade jemand dir die Location weggenommen und dann entbrennt ein furchtbarer Kampf um Orte in der Stadt.
Was ja so ganz nett klingt, so als Metagame. Mich hat die letzten Jahre immer gewundert, dass Foursquare, also diese Daten, auf die bezieht ihr euch ja auch, wenn ich das richtig gesehen habe, diese Foursquare-Location-Geschichten, dass Foursquare nicht selber auf die Idee gekommen ist, da irgendwie was Spielerisches mehr reinzupacken. Also ich weiß nicht, ob du Foursquare großartig nutzt. Bei uns in Freiburg nutzt es keine Sau. Also habe ich so das Gefühl, bin ich vielleicht auch in der falschen Peer Group, ich weiß es nicht, aber bei uns spielt es irgendwie gar keine Rolle. Mir stolpert es manchmal über den Weg, dass irgendwie Leute sich zum hunderttausendsten Mal in irgendwelche komischen Kaffeelokalitäten einchecken und dann da halt der Bürgermeister werden. Aber oft ist es ja dann so, dass du, entweder hast du keine Chance mehr, da dran zu kommen, weil die Leute halt nebendran arbeiten und wohnen, oder es verliert halt auch schnell an Reiz, habe ich immer so das Gefühl. Warum machen die nicht selber solche Spielegeschichten? Weil außer komische Badges kannst du da ja nicht viel machen, ne?
Stimmt. Und ich glaube, die haben halt eine Art Veränderung hingelegt im Laufe der Jahre. Als die irgendwie launchten, dachte ich auch, okay, cool, ich kann also um diesen Ort spielen und gewinnen dann irgendwie, dann ist es mein Ort. Aber die haben wahrscheinlich auch gemerkt, dass wenn sie Geld machen wollen und das Ganze zu einem vernünftigen Business aufziehen, können die halt, also es bringt dir nichts mehr zu sein irgendwo. Und dementsprechend, ich glaube, die sind jetzt echt mehr in die Richtung gegangen von Empfehlungen, von Orten.
Geschichten. Ja, genau.
Richtig. Und das klappt halt hier in Hamburg zumindest auch ganz gut. Es gibt so 4-5 Locations, wo man dann echt irgendwie Prozente bekommt, wenn man sich eincheckt. Und dieses ganze Empfehlungsding nutze ich tatsächlich recht regelmäßig. Also die App aufmachen und die sagt dir dann, du bist hier in der Nähe, deine Freunde waren da und fanden es geil, geh doch auch mal hin. Und das ist schon recht hilfreich tatsächlich.
Ja, es gab ja auch so ein paar Ansätze. Also ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hattest. Es gab mal eins, was so ein bisschen in die Monopoly-Ecke ging.
Landlord, ne?
Ja, genau. Und da gab es irgendwie zwei so Klone auch, wo man irgendwie Foursquare-Locations kauft und dann kriegt man quasi Miete für alle Leute, die sich da einchecken. Fand ich auch eine super coole Idee. Hab mir dann irgendwie hier in Freiburg alle Locations gekauft auf dem Weg. und dann habe ich irgendwie gesehen, dass das völlig getrennt voneinander ist und Foursquare da und nur deine Freunde, die auch die Locations kaufen. Also das ging dann auch sofort den Bach wieder runter, weil da einfach das Konzept irgendwie nicht richtig funktioniert hat. So, euer Ansatz geht jetzt eigentlich, was ich ganz nett fand, was ich gelesen habe, in die Tony Hawks-Ecke.
Richtig.
Als Ursprungsidee muss der gute alte Tony Hawk herhalten. Da gab es ja in dem klassischen Modus, Multiplayer-Modus, diese Geschichte, wo man Obstacles und Spots einfärbte in seiner Farbe und nur wenn man einen Trick gemacht hat, der mehr Punkte gemacht hat, konnte man die blaue Farbe wieder zu einer roten Farbe wechseln. Und dieser Grundgedanke jetzt mit Foursquare zu verbinden, das war so das Konzept, was ich jetzt bei euch gesehen habe.
Ganz genau, ja. Also das war so das Grundding und das ist halt echt schon Jahre her. Wie alt waren wir da damals? 14 oder so. Und da
ich war schon fast 30 wahrscheinlich.
Ja, nicht so ungut. Ja, da haben wir irgendwie rumüberlegt, wie wir es irgendwie übertragen können, weil es halt schon eine ganz geile Angelegenheit ist. Und ich glaube tatsächlich, dass die Idee wieder neu aufflammte, als Landlord damals rauskam und wir es einfach scheiße fanden. Mhm.
Wer ist denn wir? Vielleicht magst du noch ein bisschen so sagen. Also du bist ja angestellt gerade auch. Also ist jetzt kein Startup im klassischen Sinne, sondern ihr macht es so nebenher. Jetzt erstmal, wie ich es verstanden habe, bis es richtig durchstartet. Oder magst du da mal ein bisschen zu was sagen?
Genau, also ich bin nicht Entwickler, ich bin nur dabei. Also ich bin Designer quasi und derjenige, der das Konzept angestoßen hat. Dazu gehören noch Florian Albrecht für iOS-Entwicklung, dann Philipp Waldhauer für iOS- und Backend-Entwicklung und Martin Wolf für alles, was so Frontend-Webseiten-Kram angeht. Und ist halt so das übliche Team, mit dem ich irgendwelche Sachen baue.
Ich wollte gerade sagen, ein paar Namen kommen einem ja bekannt vor, wenn man euch genau verfolgt hat. Ja.
Und ja, also wir haben uns nach QuoteFM, was ja wirklich Vollzeit war und mit Investorengeld und alles ganz ernst und man muss darauf achten, dass das Ding irgendwann Geld macht und so, haben wir uns halt vorgenommen, dass wir so schnell erstens nichts mehr machen, das nicht von Anfang an Geld macht und zweitens nicht wieder 100% direkt einsteigen, sondern versuchen es nebenbei aufzubauen, um dann eben Geld zu haben aus normalen Jobs und irgendwas Cooles zu bauen und zu basteln nebenbei, das uns Spaß macht und irgendwie unsere Fähigkeiten dann doch ein bisschen mehr fordert als normale Bürojobs. Und dann entstand irgendwie das. Also es ist wirklich ein Freizeitprojekt und soll es auch erstmal bleiben. Wenn jetzt irgendjemand das kaufen möchte für 450 Millionen und uns übernehmen will, sagen wir nicht nein, aber die Wahrscheinlichkeit geht ja eher gegen null.
Und wie seid ihr da rangegangen? Also ich stelle mir das relativ knackig vor, wenn man so ein Projekt, so eine komplette App mit Konzeptphase und allem drum und dran in seiner Freizeit macht. Also ich meine, ihr seid jetzt 4 Leute, man muss sich auch regelmäßig treffen, konzeptionieren. Was waren so die Hürden? Wie lange habt ihr jetzt gebraucht, um sowas umzusetzen? Und wie seid ihr damit klargekommen, dass das halt nur nebenher läuft, dass nicht immer jeder Zeit dafür hat? Kann ich mir auch vorstellen, dass das irgendwie gefrustet hat, dass es nicht so schnell vorangeht, wie man es halt vorher gewohnt war, oder? Wie bei Code.
Richtig, also das Ding ist halt, wenn man zusammen im Büro sitzt jeden Tag und an der gleichen Sache arbeitet, vergisst man halt nicht so schnell, dass man noch so ein Ding am Laufen hat. Jetzt so bei dem Ding, es hat schon arg lang gedauert, also irgendwie 1,5 Jahre und dann kam irgendwie ein iOS 7 Redesign und so. Und also das war schon drunter und drüber und nicht sehr durchgeplant. Ich glaube, man könnte es schneller machen, aber so hat es irgendwie Spaß gemacht. Und dann vergisst man halt mal für 1-2 Wochen, dass es dieses Ding gibt und dann fängt man wieder an und so. Ist nicht unbedingt das Produktivste. Aber ist ja auch ein Freizeitding, ne?
Wie seid ihr denn drangegangen? Also habt ihr von Anfang an, also das durchlebt ja viele Phasen dann. Das, was jetzt in den App Store gekommen ist, zu dem Vergleich, wie ihr es angefangen habt. Wie groß ist der Unterschied und wie zufrieden bist du damit?
Sehr tatsächlich. Also die erste Version, die im Design wurde, war schon sehr ähnlich zu der, die jetzt auch im Store ist, nur halt noch sehr plastisch und iOS 6 mäßig. So Konzeption, keine Ahnung, die Idee schleppe ich seit bestimmt Ewigkeiten mit mir rum. Also wirklich seit Tony Hawk eigentlich. damals gab es noch keine iPhones. Also irgendwie, es war in meinem Kopf, ich wusste, dass man es irgendwie was anderes anwenden sollte, aber nicht in welcher Art und Weise. Und dann irgendwann, als wir dann mit QuoteFM so halb durchfahren oder da genug Platz hatten, um was anderes in unsere Köpfe zu lassen, habe ich mit den Jungs gesprochen und die fanden es geil. Und dann haben wir es zu Ende konzipiert und uns eben darüber Gedanken gemacht, ob wir es irgendwie auf Kartenbasis machen wollen, also Maps, oder ob wirklich diese Liste reicht und so. und haben uns dann einfach für die simpelste Methode entschieden. Also es war auch so ein Experiment, war Quote.fm also furchtbar aufgeblasen und riesengroß. Wir wollten jetzt dieses PlaySchool-Projekt so klein wie möglich halten und dann halt schnell iterieren. Also dieses typische irgendwie Move Fast, Break Things Prinzip, in dem wir dann sagen, okay, wir hauen es jetzt raus, wir wissen es nicht perfekt und gucken dann mal, was passiert und passen es recht schnell an, wenn irgendwas schief geht.
Ja, das war jetzt auch so meine Vermutung. Ich kenne das ja auch von eigenen Projekten aus meinem Berufsleben, wenn man zu viele Ideen am Anfang hat, was ja immer so ist. Die Kunst ist ja, das eigentlich so runterzubrechen, dass man mal mit einer Basisversion überhaupt schafft, online zu gehen, ist ja schon ein Meilenstein. Ganz ehrlich, fühlt sich's aber momentan auch so sehr danach an, wenn ich ehrlich bin. Also ich finde die Idee toll und ich denke auch, dass mir das Spaß machen könnte, wenn es in Freiburg jemand nutzen würde. aber mir fehlt momentan gerade mit einem so einem Spielchen komplett der Reiz, weil es halt auch was ist, was man irgendwie schon 100-mal gesehen hat mit so einem Match-3-Game. Mhm. Ja. Es wirkt aber so, das frage ich jetzt auch gleichzeitig, es wirkt ja so, als wird es nicht das Einzige bleiben, was man da mit diesen Locations machen kann. Also das Grundkonzept steht jetzt quasi, so empfinde ich's. Mhm. Und da habt ihr jetzt vor, nach und nach immer mehr Features reinzupacken, oder?
Richtig. Also wir haben jetzt halt, also es gibt, okay, in Freiburg spielt es niemand. Da ist das Problem nicht so präsent wie das, was es hier gibt. Und zwar spielen es hier zu viele. Mhm. Und
Hamburg jetzt speziell meinst du jetzt?
Ganz genau, in Hamburg. Und ich glaube, Berlin hat auch das Problem, dass es halt so ein paar wirklich stark umspielte Orte gibt. Und das ist das erste Ding, das wir jetzt lösen werden mit einem Update, dass wir nicht die Highscores für immer behalten werden. Mhm. Also das ist eine kleine Änderung erstmal. So dass wir im Prinzip das Ganze auf Rundenbasis aufziehen und die Orte sind für eine Woche umkämpft und danach derjenige, dem der Ort gehört, bekommt einen Punkt in dem überall alles verteilt Highscore quasi. Mhm. Overall Highscore.
Und damit man nicht die Motivation verliert, zu sagen, oh, an den Highscore, an der Stelle komme ich eh nicht mehr ran und dann bleibt der für immer.
Ganz genau, ja.
Und sowas sind ja Sachen, die fallen einem auch dann erst im laufenden Betrieb so richtig ein, oder? Das war bestimmt irgendwas, was euch vorher gar nicht so richtig bewusst gewesen ist.
Wir hatten eine ganz praktische Beta, weil wir hatten irgendwie das halbe Mal Taxi-Team war in der Beta und dementsprechend war die Location stark am Kämpfen und wir haben gemerkt, dass es halt irgendwann schief geht. Mhm. Aber uns fiel nichts ein. Also wir wussten einfach nicht, was wir machen sollten und dachten dann, fuck it, wir veröffentlichen das Ding jetzt irgendwie und gucken dann, was passiert. Und jetzt letzte Woche hatten wir so ein paar Brainstormings und dann kamen wir zu dieser Rundenbasis eben. Mhm. Und das müsste das eigentlich lösen. Und um dann deine Frage ganz zu beantworten, danach werden wir tatsächlich ein zweites Spiel da reinbringen und dann mal gucken, was das macht. Also da wird das Grundprinzip sein, dass du, wenn dir der Ort gehört und du selbst nochmal um ihn spielst, hast du die Wahl, ob du das alte Spiel behalten möchtest oder das neue auswählen willst. Und jedes Mal, wenn du halt um deinen eigenen Ort spielst, kannst du es wechseln. Wenn andere deinen Ort knacken, können die eben auch das Spiel wechseln, sodass du auf deinem Lieblingsort dein Lieblingsspiel haben kannst. Mhm. Und ohne jetzt.
Aber das heißt, das Einsteigerspiel wird dann immer das gleiche sein, um überhaupt einen Highscore zu setzen?
Nee. Okay. Nee, also wir werden dann zwei Spiele haben. Geplant ist gerade so Mitte April. Und du kannst dir halt aussuchen, welches du spielen willst. Wenn du das zweite dann lieber hast, fängst du halt mit dem an und dann ist das da einfach drauf.
Okay, aber um einen Highscore zu brechen, also die mischen sich dann quasi nicht, genau.
Genau.
Wenn ein Spiel gesetzt ist, dann ist es da erstmal drauf, um es zu knacken, okay. Ja. Was wollte ich jetzt gerade sagen?
Die naheliegende Frage wäre, was ist das zweite Spiel?
Was ist das zweite Spiel? Ja, wenn du das schon verraten darfst, sehr gerne.
Das ist doch vollkommen egal eigentlich. Das Ding ist halt, das Spannende an PlaySchool ist ja, dass das Spiel eigentlich nicht das Spiel ist, also nicht das eigentliche Ding, das man spielt, sondern das Spiel ist das Drumherum, das Orte einnehmen und gegen andere kämpfen. Und dementsprechend versuchen wir halt irgendwie Mechaniken zu finden, die möglichst simpel sind, möglichst mit einer Hand spielbar und möglichst es schaffen, innerhalb von einer kurzen Zeit einen Highscore zu erzeugen, der ein bisschen auf Glück und ein bisschen auf Können basiert. Und das Ganze, da wir ein bisschen Geld machen wollen, muss auch noch irgendwie erweiterbar sein durch eine In-App-Purchase. Und das schränkt das alles schon ziemlich ein. Und auch wenn wir damit ein bisschen auf der Hype-Welle fahren, weil man fährt ja auch Wellen, das kenne ich vom Surfen, ist dieses Flappy Bird-Prinzip halt echt kein dummes.
No!
Ja, ich weiß. Also,
aber klar, ich verstehe es, weil es ist ja kein... Also ich verstehe es, den Hintergedanken, weil für die Art von Metaspiel muss es ja irgendwas sein, was innerhalb von einer Minute oder Bushaltestellen kompatibel, wie wir das hier immer nennen,
richtig,
auch spielbar ist. Und mit Tetris Rechten will man sich jetzt nicht unbedingt anlegen. Memory ist auch immer sehr kritisch. Grüße an die Ravensburger. Da bietet sich so ein Konzept natürlich durchaus an, klar.
Ja, eben. Ja. Und es ist halt auch süchtig machend. Und am Ende, also wir sind echt überrascht davon, wie viele Menschen auf dieses blöde Match-3-Prinzip noch abfahren, weil es ist halt echt alt und wir haben keine gute Version gebaut. Bejeweled ist besser.
Ja, da fehlt einfach so ein bisschen die Meta-Ebene innerhalb des Spiels selber dann noch. Weil das ist ja wirklich einfach immer nur drei Geschichten zusammenordnen und fertig. Und der einzige Spaß daran ist ja wirklich den Platz zu knacken und nicht das Spiel selber.
Ja.
Genau. Aber das ist ja alles noch erweiterbar. Und da liegt dann auch, das war nämlich die Frage, die ich gerade gesucht habe, das ist quasi dann auch die Geschäftsmodellidee dahinter, die Zusatzspiele anzubieten, weil die App an sich ist ja kostenlos.
Genau. Also wir wollten halt, wie gesagt, ein bisschen Geld machen damit. Nicht reich werden, aber mal gucken, wie man sowas am besten vermarkten kann. Und da aktueller Plan ist, die neuen kommen natürlich kostenlos rein, damit alle sie spielen können. Und dann kann man sich halt jedes Spiel irgendwie mit einem Extra, das man dazu kauft, ein bisschen leichter machen. Es ist also im Prinzip eine Light-Version von Pay-to-Win. Also auch beim aktuellen hast du ja irgendwie die Möglichkeit, was haben wir, schütteln zum Refreshen des Spielfeldes oder so. Und das hilft halt irgendwie ein bisschen. Macht es aber auch nicht ganz unmöglich, ohne das Ding zu gewinnen. Aber am Ende wollen wir halt schon, dass man dann eben diesen 1 Euro ausgibt, um zu sagen, finde ich geil, mache ich auch mit.
Wie seid ihr denn vorgegangen, was die Umsetzung geht? Also Quote.fm war jetzt ja keine App oder so. Seid ihr komplett neu in dieser App-Entwicklung jetzt eingetaucht? Oder hatten eure Programmierer da schon irgendwie beruflich Erfahrung? Oder sind die so versiert, dass das gar kein Problem war?
Tatsächlich gab es zu Quote.fm eine iPad- und iPhone-Version. Also die Jungs hatten da schon ein bisschen Erfahrung. Flo tatsächlich haben wir bei Quote.fm ja dazugeholt, weil er iOS-Entwickler war. Und dementsprechend, also Philipp kam jetzt recht frisch rein in die iOS-Entwicklung. Also nicht mit PlayScore vorher schon, aber hat es bei Quote.fm nicht gemacht. Und also eigentlich sind wir genau das, was wir machen in der Firma. Also ich Design, okay, Martin ja Frontend, genau. Also es läuft perfekt.
Was seid ihr da für einen Weg gegangen? Also jetzt mal, um ein bisschen technischer zu werden, wenn du involviert bist, seid ihr auf irgendeinem Framework aufgesetzt oder habt ihr komplett jede Zeile selber geschrieben, so einfach, weil es einfach auch viele gibt, die sie irgendwie selber da ein bisschen rumdoktern?
Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Also ich weiß, also die ganzen Location-Daten und so kommen halt von Foursquare und so.
Ja, klar.
Das heißt, das machen wir nicht selbst. Und der Rest, da ist bestimmt, irgendwer hat da bestimmt irgendwas gebaut und dann war bestimmt auch irgendwas von schon da. Ich frag mich nicht.
Ja. Du hast ja gesagt, du kommst nur zum Cast, wenn du dich nicht vorbereiten musst.
Das ist richtig. Hättest du mir das vorher gesagt, ne?
Vielleicht mag ja einer deiner Kollegen das in den Kommentaren dann noch ergänzen.
Ich werde dafür sorgen.
Würde mich jetzt auch interessieren, ob das irgendwie komplett selber geschrieben ist oder ob es da irgendwelche... Es gibt ja relativ viele Entwicklungskästen, die für Spiele, Geschichten und so geeignet sind, wobei das ja wahrscheinlich bei dem Konstrukt, was ihr jetzt habt, schon eher die klassische App-Entwicklung ist, weil es ja mehr eine App ist als ein Spiel.
Das stimmt.
Man braucht ja keine Sprites oder so, die durch die Gegend fliegen.
Das weiß ich sogar tatsächlich. Also dieses Match-3-Spiel, das wir gerade drin haben, ist von Flo selbst gebaut und irgendwie basierend auf NS-Arrays. Und jetzt packe ich hier meine Schlagworte aus.
Wow. Ja. Wir können noch so Bullshit-Bingo-Kärtchen austauschen.
Also nee, das baut er selbst. Wir haben nämlich kurz überlegt, das zu machen mit Sprite-Kit oder was es auch immer da gibt. Aber das war dann doch zu heavy für so ein simples Ding.
Ja. Jetzt ist es ja auch eine App, die für wahnsinnig viele User gleichzeitig laufen muss. Wie, weißt du da, wie das irgendwie geregelt ist? Weil es ist jetzt ja nicht sowas, was jetzt nur komplett allein auf deinem Gerät läuft, sondern es muss ja auch dann immer gesynkt werden. Seid ihr da komplett über das Game Center gegangen oder steht da jetzt ein riesen Server irgendwo, der das alles managt?
Ursprungsplan war echt, dass wir vollkommen basieren auf bestehenden Services. Also für Login, Facebook und Twitter, für alles, was Highscore-Scheiße ist, Game Center. Bis wir dann merkten, dass das nicht ganz klappt mit dem Game Center, weil wir irgendwie die Highscores aus dem Game Center hätten rausbekommen müssen, um es auf den Sharing-Seiten. Also wir haben, wenn man auf Twitter seinen Sieg oder seine Niederlage teilt, so eine Webseite gebaut, wo man das irgendwie zeigen kann. Und das hätte technisch nicht geklappt. Deswegen, was wir machen, ist durchaus die Scores an die Locations haften auf unserem Server. Also wir haben da so einen günstigen Server irgendwo rumstehen. Aber das Ganze hält sich echt in Grenzen, soweit ich das von Philipp mitbekommen habe. Also der ist nicht ausgelastet, obwohl jetzt ein paar tausend Menschen das Ding spielen. Und ist ja auch nicht viel. Am Ende wird da halt eine Zahl übermittelt und ein Ort und das wird dann irgendwie zurückgegeben in ein paar Richtungen.
Ja klar, weil das Spiel selber muss ja nicht auf dem Server laufen. Es geht ja wirklich nur um den Austausch diese Koordinate hat diesen Score von dem und dem User und so, genau.
Ja, aber zum Game Center, das könnten wir hinbekommen tatsächlich, dass wir doch einen Score da reinbekommen, was ganz geil wäre. Weil wenn wir nämlich diese Rundenbasissache einführen, dass jeder Ort am Ende dieses 7-Tage-Zyklus einen Punkt erzeugt auf deinem Playscore-Konto im Prinzip, dann könnte man eben diesen Highscore vergleichen im Game Center. Das wäre ganz geil.
Wenn wir jetzt schon bei Game Center sind, also was mir sofort irgendwie aufgefallen ist, als Idee so entsprungen ist, als ich dann dieses Match 3 da hin und her geschoben habe und gedacht habe, ja, das ist jetzt aber auch ein bisschen fad. Wäre das jetzt nicht cooler, wenn ich irgendwie die Spiele, die ich gerne mag auf meinem iPhone, die sowieso auf meinem iPhone sind, wenn die gekoppelt wären mit dem mit diesem Metagame, weil das finde ich jetzt super spannend, wenn ich Super Hexagon oder sowas gegen dich spielen könnte an irgendeiner Location. Was ja auch alles Highscore-basiert wäre dann, ja.
Stimmt. Das Problem daran ist halt, dass wenn ich dann irgendwo hinkomme, in meine Lieblingskneipe oder so und die erspielen möchte, und hat da irgendwie jemand, keine Ahnung, was gibt's denn für ein 15-Euro-Spiel, so ein Motorrennen-Spiel, Autorennen, draufgelegt und hat da irgendwie eine Top-Zeit von 2 Sekunden, was weiß ich. Und dann muss ich halt erst in den App Store mir dieses 500-MB-Spiel runterladen und kaufen, um dann diesen Score knacken zu können. Das behindert das Ganze halt schon so ein bisschen.
Naja, oder es würde halt zerfleddern, weil man für jedes Spiel einzeln die Location grabben könnte oder so.
Stimmt, gell? Dann gibt's halt keinen wirklichen Sieger.
Da müsste noch so ein Metascore-Geschichte. Alle Highscores der ganzen Welt werden genau umgerechnet über eine Wichmann-Formel.
Hervorragende Idee, werden wir in Betracht
ziehen. 4 Punkte, genau. Nee, aber das technisch ist sicherlich auch nicht ganz so einfach, dann irgendwie zwischen diesen Apps hin und her zu kommunizieren und so.
Ja. Ich glaube sogar unmöglich aktuell, ja. Das müssten halt die Apps dann auch einbauen. Die Idee ist recht naheliegend und wäre auch super cool, aber ist einfach zu kompliziert.
Ja. Gut, dann hoffen wir einfach mal, dass da noch mehr Spielideen reinkommen. Was sind denn jetzt so deine Erfahrungswerte? Also würdest du sagen, also kann man offensichtlich sowas nebenher machen? Ist es jetzt immer noch diese Goldgräberstimmung in diesem App Store, dass wirklich jeder einfach auch selbst nebenberuflich Apps und Spiele und Geschichten und solche Sachen entwickeln kann? Also wie schätzt du so die Situation gerade ein?
Also wir haben ja jetzt gerade diese Flappy Bird-Geschichte hinter uns und das ist ja das perfekte Beispiel eigentlich für die Goldgräberstimmung. Was war das letztens? Alle 23 Sekunden wird ein neuer Flappy Bird-Klon hochgeladen.
Das ist unfassbar, also
das, ja. Das ist krass, ja. Und das spricht ja vollkommen dafür, dass es diese Stimmung noch gibt. Ob man es jetzt mit sowas wie Playscore schafft, kann sein. Wenn es unmöglich wäre, hätten wir es nicht probiert. Ich habe deine Frage vergessen.
Ja, was so deine Erfahrungswerte jetzt sind. Du hast ja gesagt, 1,5 Jahre habt ihr jetzt einfach rumgebastelt. Ja. Ihr scheint ja jetzt so, wie es jetzt klingt, noch nicht die Motivation verloren zu haben. Also
im Gegenteil. Nee, also jetzt haben wir halt gemerkt, geil, die Idee funktioniert offenbar und darauf können wir jetzt irgendwie aufbauen. Und jetzt haben wir erst richtig einen Anreiz, weil jetzt wissen wir, was machen wir für ein paar Menschen, die das da draußen durchaus spielen würden. Und wir glauben auch, und was ich so an Feedback bekomme, auf die Ideen, die wir veröffentlichen, dass die Richtung, in die wir gehen, die richtige ist. Und jetzt müssen wir mal gucken. Also ich weiß, was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass den nächsten Launch, den ich irgendwie machen werde, dass ich mir einen Tag Urlaub nehmen werde, weil da kommt schon krass Feedback rein an dem einen Tag.
Ja, okay. Das glaube ich, ja. Das so nebenbei, neben den beruflichen E-Mails dann noch abzuarbeiten.
Ja, richtig, ja, so 50 Milliarden Tweets.
Wie seid ihr zufrieden mit dieser App-Store-Geschichte? Das ist ja, man entwickelt ja eigentlich so vor sich her, ohne da groß Sicherheit zu haben, dass man in diesem App-Store überhaupt irgendwie akzeptiert wird. Ich meine, ihr hattet jetzt, glaube ich, nichts drin, was irgendwie kritisch wäre, aber so ein bisschen willkürlich sind die dann ja dann doch da in Cupertino, was diese App-Authentifizierung angeht und so. Ne?
Ist das noch so? Also ich weiß, es war damals so, als sie noch keine festen Regeln hatten, aber man hört ja gar nicht mehr so viel davon.
Also ich habe heute noch einen Artikel gesehen, dass ein Spielentwickler abgelehnt wurde. Der hat eine Zweite Weltkriegssimulation gemacht.
Ja,
und dann kam als Meldung zurück, ja, ist ja rassistisch, Deutsche und Russen als Feinde darzustellen.
Da fände ich echt spannend, was passiert, wenn er das zweite Mal ohne Änderung einreicht und einen anderen Reviewer bekommt.
Genau.
Vielleicht saß da halt einfach nur irgendein Idiot.
Wahrscheinlich, der sich nicht genau angeschaut hat oder nicht weiß, dass es den Zweiten Weltkrieg wirklich gab. Kann ja durchaus passieren.
Ach, Amerikaner.
Ja. Also da ist euch nichts irgendwie passiert oder widerfahren oder so?
Nee, also beim Videoprozess selbst nicht. Wir hatten ein paar Probleme und zwar eine ganze Menge sogar mit dem ganzen, also es war sehr, sehr verrückt, weil wir hatten halt den Namen Playscore schon gesichert vor, ich glaube, 2 Jahren oder so im App Store, damit niemand den klaut. Und haben dann halt so eine Art Dummy-App hochgeladen. Das heißt, das Ding ist im Prinzip der 3 Jahre im App Store, damit niemand anderes eine App hochladen kann mit dem Namen. Und dann, als wir dann unsere wirklich fertige Version eingereicht haben,
hieß es, das gibt's schon.
Nee, wir konnten es selber schreiben, aber wir konnten dann eben nicht die Version einreichen mit den In-App-Purchases, weil irgendwie das nicht geht, dann in der gleichen Versionsnummer, weswegen wir nochmal hochladen mussten und jedes Mal neu hochladen ist eine Woche Wartezeit.
Oh Gott.
Mit der Versionsnummer 1.01 oder so. Mhm. Und dann dachten wir, okay, haben wir geschafft jetzt die ganzen Hürden, dann kann es ja bald losgehen. Und dann mussten wir irgendwie auf der Apple-Seite noch so einen Vertrag annehmen oder irgendwas bestätigen oder so. Und im allerletzten Screen, im allerletzten Formularfeld, plötzlich, das allerletzte Mal, dass wir unseren Firmennamen angeben mussten, fanden die Apple-Formulare es nicht cool, dass wir einen Umlaut hatten. Also es ist halt UG-haftungsbeschränkt. Ja. Und das ging einfach überhaupt nicht. Und dann haben wir wieder eine Woche auf den Apple-Support gewartet, bis die das irgendwie gefixt haben. Und sie haben aus dem ein A gemacht. Das heißt, jetzt steht im App Store haftungsbeschränkt. Und das war ein riesen Hack-Mack. Aber da muss ich fast sagen, dass ich beeindruckt bin vom Apple-Support, weil es ging echt einigermaßen flott.
Hm. Was ja auch mal bemängelt wird, dass man nicht so genau einen Überblick hat, wo steht man denn jetzt eigentlich. Ihr hattet ja dann auch jetzt glücklicherweise, so wie es klang, ein paar tausend Downloads gleich direkt und ein paar tausend User. Wie ist das so, das Feedback, was man da hat? Hast du da genügend Einblick gehabt, was auch so In-App-Purchases und so angeht? Oder ist das alles so ein bisschen im Nebel und man stochert rum, bis dann irgendwie eine Mail kommt mit den Infos?
Ich glaube, die offiziellen Daten von Apple tatsächlich, die brauchen auch irgendwie mal einen Tag, bis die geupdatet werden oder zwei sogar. Das heißt, da würde man, wenn man sich nicht selbst irgendwas baut, vollkommen blind reinlaufen. Hm. Aber Philipp hat irgendwie, wir hatten tatsächlich so eine Live-Map, oder haben wir immer noch, auf der wir sehen können, wo gerade gespielt wird, wie viele Punkte gemacht werden und wie viele Spiele pro Sekunde und tatsächlich auch, wie viele angemeldete User und wie viele davon kauften dann eben diese In-App-Purchase.
Hm. Also da muss man sich einfach selber behelfen, weil die Downloads selber laufen ja trotzdem über euren Server. Also es ist ähnlich wie bei den Podcasts, nehme ich an. Dass die nicht, bei Apple ist quasi nur der Aggregator und die Zugriffe erfolgen dann weiterhin direkt bei euch.
Nee, das stimmt nicht.
Bei also Podcast ist es ja so, da liegt er ja wirklich auf dem Server.
Ja. Ja, aber da ist es halt so, dass du diese IPA-Datei zu Apple hochlädst und die schon von deren Servern kommen. Ansonsten kannst du ja total viel Schabernack machen. Mhm. Was wir aber halt brauchen, also die ganzen Daten, die da von der App irgendwo hingehen, müssen ja irgendwie an die anderen User kommen, weswegen sie auf unsere Server gehen und wir halt dann tracken können, wie viele davon und so weiter und so fort.
Okay, das heißt, sobald man irgendwie Multiplayer-Komponente hat, muss es ja irgendwie auch über eine eigene Geschichte laufen.
Man kann es auch machen wie EA und SimCity und sagen, dass auch Singleplayer-Spiele über Server gehen müssen. Dann kann man es auch tracken, aber das mag ja niemand.
Das stimmt, ja. Wie habt ihr das Thema Marketing angegangen? Also ich meine, im App Store wird so viel released. Die schwierigste Hürde ist ja eigentlich, egal wie gut deine Spielidee, deine App ist, du wirst ja einfach nicht gesehen momentan im App Store.
Ja.
Jetzt seid ihr über Social Media natürlich auch ganz gut vertreten und connected. Hat es ausgereicht, um da so ein bisschen so einen Mini-Hype zu zünden? Oder wie sind da deine Einschätzungen jetzt im Nachhinein?
Das hat die Frage immer, ja, ach, das ist alles so schwierig. Auch wenn ich bekannt dafür bin, dass ich mich gern selbst lobe, finde ich es dann halt doch irgendwie komisch, dass ich mein Ding bewerbe, weil andere können ja einfach sehen, dass es ganz okay ist und dann drüber schreiben und dann zu jemandem hingehen und sagen, hey, ist doch voll cool, schreibt mal drüber, finde ich halt merkwürdig, weswegen ich nicht die beste PR-Person werde jemals. Was initial half, war halt unsere generelle halbe Bekanntschaft so, also wir haben ja auch so ein paar Twitter-Follower und das hilft ein bisschen was. Das Ergebnis jetzt, es sind ein paar tausend User, es ist auch ziemlich cool, aber es sind halt nicht 500.000, also es könnte immer cooler sein.
Ja.
Und was halt wirklich half, sind diese Sharing-Seiten. Also das war ein Experiment und wir haben halt diese Seiten eingebaut, wo man am Ende des Spiels sagen kann, ich habe gegen den gewonnen und dann wird der Twitter-Username verlinkt und der bekommt es eben mit, will dann wieder zurückkämpfen und angeben, dass er es geschafft hat und verlinkt es auch auf seinem Twitter-Profil. Und das gefühlt half richtig viel.
Mhm. Aber so weil da gleichzeitig, Marken, weil da gleichzeitig natürlich auch diese Herausforderung mit drin steckt, ja, klar.
Genau, ja. Also so ein bisschen Ego und Stolz und man will irgendwie zeigen, dass man der Bessere ist. Und ja, und generelle Highscores auch. Also einfach irgendwie Screenshots von, guck mal, ich habe einen 800er Highscore gemacht und andere, die sagen, was, das ist doch unmöglich und probieren es dann selbst. Aber bei so generellen Sachen, also natürlich wäre irgendwie ein Feature auf The Verge oder Polygon oder was auch immer ganz cool. Aber das ist halt echt ein Krampf, da reinzukommen.
Naja, das ist richtig Arbeit. Also Press-Kit vorbereiten und so, ja.
Ja.
Das heißt, ihr habt jetzt einfach so ein bisschen auch auf euch zukommen lassen und einfach geguckt, was passiert, mehr oder weniger, oder? Oder hast du, oder hast du richtig Pressemitteilungen geschrieben und verschickt?
Ich hab eine Handvoll, keine Ahnung, so 30, 40 E-Mails verschickt an so ein paar Gaming-Blogs. Ist halt dann die Frage, ob Plesk ein Spiel ist oder eine App. Hm. Und ob ich da überhaupt richtig war bei denen. Ich habe ein, zwei Bekannte, die es schaffen könnten, dass mit dem großen Update und einem zweiten Spiel und so es durchaus auf den großen Tech-Blogs präsentiert werden könnte. Hm. Und wenn das klappt, kann ich dann mal berichten, ob das überhaupt irgendwas bringt oder ob das dann klappt, wenn man jemanden kennt. Ich habe keine Ahnung von Marketing.
Aber das ist ja dann auch schön zu beobachten, oder? Wenn man sieht, wir haben jetzt hier einen Artikel in der Chip oder irgendwas, und dann direkt sieht, kommt jetzt irgendein Peak auf uns zu, laden sich dadurch mehr Leute was runter. Das kann man ja dann gut nachvollziehen, wenn ihr so eine Live-Map und so quasi habt.
Ja, und Ergebnis ist, nein. Also App des Tages bei chip.de bringt einen Scheiß.
Das wart ihr schon, okay.
Das ja, genau.
Okay.
Ja.
Das war also jetzt ganz rein cool. Einfach so rausgesagt. Ja.
Achso, ich dachte, wüsstest du.
Nee.
Nee, ist ganz nett und wir freuten uns auch, aber nicht so, dass da jetzt irgendwie 20.000 Leute ankamen oder so. Nee. Ich glaube, da muss man halt echt, Deutschland ganz nett irgendwie. Und ich habe mir sagen lassen, dass wenn man mit dem Zug durchs Land fährt, man auch überall irgendwelche Locations findet. Aber was halt fehlt, ist so der Schritt über den großen Teich Richtung New York und San Francisco, wo halt dann echt die Multiplikatoren sitzen.
Ja. Naja, klar. Ich meine, allein vom Ballungsgebiet 80 Millionen Deutsche, wie viel haben davon ein iPhone, wie viel sind davon affin? Richtig. Da bist du natürlich auch schnell auf einem Limit angekommen, was ja erstmal auch schon mal reichen würde, aber wenn du natürlich da so die Staaten anguckst oder so, da geht sowas dann auch schneller durch die Decke, ist ja klar. Wenn es erstmal diesen Verteiler findet, ja. Gut, das heißt, du musst PewDiePie fragen, ob er dieses Spiel ein Let's Play zu deinem Spiel macht, genau.
Das wäre cool.
Was sind so die Ziele jetzt für dich? Was würdest du jungen Spieleentwicklern raten, was sie anders machen, was sie besser machen, was sie unbedingt machen müssten?
Das ist eine schwierige Frage. Tatsächlich ist das Hauptding immer, wenn es um irgendwas machen geht, ist ja, dass man es echt machen und durchziehen sollte. Und wenn man mittendrin, das ist das Hauptproblem, mittendrin nach einem halben Jahr Entwicklungszeit immer noch Bock zu haben auf seine Idee und nicht einfach irgendwas anderes anzufangen. Das Ding ist ja immer, wenn du irgendwas machst, dann machst du es zu Ende. Und wenn es scheiße ist, hast du zumindest irgendwas gemacht und hast das Gefühl, dass vielleicht 5 Personen was gespielt haben von dir, aber es ist besser als gar niemand. Und so macht man sich halt auch einen Namen. Und am Ende ist es halt, Menschen sollen sich freuen, dass man was Neues released hat und dann auch noch den Kram gut finden. Und dann irgendwann, vielleicht klappt's dann ja mal mit Erfolg im Gaming-Business. Aber meine Güte, ist mein erstes Spiel in Anführungsstrichen.
Ja, eben, also wenn man überlegt, Rovio, die Angry Birds-Macher, die hatten, glaube ich, schon 80 Spiele im App Store, bevor Angry Birds irgendwie durch die Decke ging.
Ja, genau. Also
da braucht man sich auch keine Illusionen machen. Da waren bestimmt auch ein paar bessere Spiele drunter als Angry Bird, die aber halt einfach keine Sau gesehen und entdeckt hat. Und das heißt ja nicht immer automatisch, dass es dann auch funktioniert. Und im Umkehrschluss kann natürlich auch so ein Scheiß wie Flappy Bird erfolgreich werden.
Das war nicht mal scheiße, es war richtig geil. Ich fand es richtig super.
Aber es war vom Programmieren her war es richtig Schrott.
Aber Entschuldigung. Gab es auch dieses Update irgendwann, dann war es echt ganz okay.
Ja, die Grundidee ist ja ganz nett, aber ja, egal. Warum uns jetzt nicht?
Aber hast du dir mal den ganzen Klone angeschaut, auch wenn wir jetzt nicht über Flappy Bird sprechen wollen, aber ich habe mir die runtergeladen, so bestimmt 20 Stück, und alle waren schlechter programmiert als das Original.
Ja, weil die ja alle in Hauruck dann irgendwie gemacht wurden. Die hat da ja keiner Zeit gemacht, gelassen. Ja. Naja, gut. gibt's noch irgendeinen Punkt, den du unterbringen kannst? Irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen?
Weiß nicht. Nee, nicht wirklich.
Gut, also dann werden wir das beobachten. Wenn das Ding durch die Decke geht, bist du natürlich gerne wieder eingeladen, da deine weiteren Erfahrungen mitzuteilen. Ich bin gespannt auf die Technik. Sag deinen Jungs einen schönen Gruß. Die sollen das mal irgendwie drunter schreiben, vielleicht so ein kurzes oder vielleicht verlinken zu eurem Blog oder irgendwas, wo ihr da ein bisschen Hintergrundinformationen geben könnt, welche Frameworks funktionieren oder was habt ihr wieder verworfen oder so. Das würde mich noch interessieren.
Das kriegen wir hin.
Gut, dann sei noch der Hinweis auf deinem Blog UA. Hast du auch so ein paar Hintergrundartikel zum Design geschrieben, den ich auch sehr lesenswert fand. Auch diese Idee, wie du gemerkt hast, dass das nicht so funktioniert mit diesen Highscores. Ist ja auch so typisch für deinen Blog, dass man da so ein bisschen Hintergrundinfos kriegt. Den werde ich noch weiterempfehlen und verlinken.
Cool.
Und ansonsten schaut euch einfach mal an, das Playscore. Wer Freiburger ist, soll sich melden. Ich brauche ein paar Gegner. Gut, dann danke an dieser Stelle.
Ja, ebenfalls.
Und bis zum nächsten Mal.
Mach's gut.
Ciao.
Tschüss.